Auch heute geht es um den seligen Niels Stensen, der am heiligen Messopfer den katholischen Glauben fand. Zu dieser Sendung mit dem Erfolgsautor Markus Bühning grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Dr. Markus Bühning hat sich bei einer breiten Leserschaft einen Namen gemacht. Er erläutert die Lehre der Kirche, wie sie der Katechismus vermittelt, anhand des Lebens und des Vorbildes der Heiligen und Seligen. Ermunterung zur Heiligkeit heißt eines seiner Bücher, Ermunterung zur Heiligkeit, Untertitel Die Tugenden im Leben der Heiligen und Seligen. Und für das Leben der Tugend der Gerechtigkeit wählte Markus Bühning den seligen Niels Stensen. Der damals berühmte Mediziner, Anatom, Geologe, Paläontologe und Gesteinskundler des 17. Jahrhunderts mühte sich insbesondere als Bischof um die Tugend der Gerechtigkeit. Tugend der Gerechtigkeit, von der der Katechismus der katholischen Kirche nicht nur sagt, dass sie der beständige, feste Wille ist, den anderen das zu geben, was ihnen gebührt, sondern der Katechismus spricht ebenso von der Gerechtigkeit gegenüber Gott. Diese Gerechtigkeit gegenüber Gott nennt man Tugend der Gottesverehrung. Die Gerechtigkeit gegenüber Gott, die Tugend der Gottesverehrung im Leben des seligen Niels Stensen, hören Sie dazu heute in einem zweiten Teil Gedanken von Dr. Markus Bühning.
Am Allerseelentag 1667 fiel der Entschluss, die Konfession zu wechseln. Schließlich wurde Niels am Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens 1667 vom Nuntius Trotti gefirmt. Nun hatte die mühsame Wegstrecke der Wahrheitssuche endlich ein Ende gefunden. Es begann für Niels der Weg des katholischen Glaubenslebens, der ihn zur Vollkommenheit führen sollte. Der Selige machte sich diese Entscheidung wahrhaftig nicht leicht. Immer wieder musste er an seine Heimat, an sein geliebtes Dänemark und die moralischen Verpflichtungen denken, die aus dieser Verbindung auch in der Familie resultierten. Aber hier ging es letztlich um die Frage des Seelenheils. Das war Niels bewusst. In diesem Bewusstsein konnte er voller Mut diesen Schritt wagen. In den Jahren 1668 bis 1670 schloss sich eine große geologische Forschungsreise an. Während seines zweiten Italienaufenthalts in Florenz von 1670 bis 1672 machte sich Stensen daran, seine ersten theologischen Schriften abzufassen. Mit innerem Widerstand ließ Stensen sich dann von 1672 bis 1674 zum königlichen Anatom nach Kopenhagen berufen. Man kann sein Unbehagen gut verstehen. Seine streng lutherisch geprägte Heimat konnte wohl nur wenig Verständnis für einen zum katholischen Glauben übergetretenen aufbringen. Allerdings hatte man ihm vor Amtsantritt die freie Religionsausübung garantiert. Diese Garantie erwies sich jedoch als wackelig. So war Stensen froh, dass ihn nach nur 2 Jahren der Großherzog Cosimo III. Nach Florenz zurückrief und ihm das Amt des Prinzenerziehers seines Sohnes übertrug. Nur wenige Monate nach der Rückkehr nach Florenz wurde Niels Stensen Ostern 1675 zum Priester geweiht. Wir haben ein schönes Zeugnis unseres Seligen, woraus sich seine Motivation zum priesterlichen Dienst ergibt. Zitat: Wahrlich, nachdem ich Gottes Wohltaten gegen mich gebührend erfahren hatte und ich werde sie nicht gebührend erwägen können, fand ich sie so groß, dass ich nicht umhin konnte, ja, mit aller Sehnsucht mich angetrieben fühlte, ihm so viel meine Gebrechlichkeit es gestattete, das Beste auf die beste Weise zu bieten. Da ich nun die Würde des Priestertums erkannte und dass in ihm täglich sowohl Danksagung für Wohltaten als Verzeihung für Sünden als anderes Gott sehr Wohlgefälliges am Altare dargebracht wird, bat ich darum und erlangte auch, dass mir gestattet wurde, dem ewigen Vater das unbefleckte Opferlamm für mich und andere darzubringen. Zitat Ende. Er wollte sich als Dank für die vielen Gnadenerweise, die er in seinem Leben erfahren durfte, ganz Gott schenken. Diese Hingabehaltung hinterließ in der Kirche dieser Zeit einen tiefen Eindruck. Der europaweit bekannte Naturwissenschaftler aus dem evangelischen Norden wird katholisch und schenkt sein Leben ganz der Kirche und ihrem Stifter. Nur gut 2 Jahre nach seiner Priesterweihe wurde Niels Stensen am 16. September 1677 in Rom zum Bischof geweiht. Wie kam es dazu? Der damalige Herzog von Hannover, Johann Friedrich von Braunschweig-Kahlenberg, der wie Stensen inspiriert durch einen Italienaufenthalt zum Katholizismus übergetreten war, forderte in Rom einen apostolischen Vikar für die nordische Missionen an. Denn der Herzog lernte zuvor Stensen während eines anatomischen Gastvortrags 1674 in Hannover kennen und war seitdem sehr von ihm angetan. Dem Ansinnen des Herzogs wurde in Rom entsprochen. Stinsen wurde Titularbischof von Tiziopolis. Ihm wurde keine eigene Diözese übertragen. Sein Aufgabenbereich erstreckte sich über die in der Reformation gefallenen Bistümer Bremen, Hamburg, Schwerin, Magdeburg und Halberstadt. Zudem erstreckte sich das Gebiet der Vikarie auf das gesamte Gebiet des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg. Die Aufsicht seines bischöflichen Wirkens oblag dem päpstlichen Nuntius in Köln, der in Deutschland die Interessen der päpstlichen Propaganda Fide, der Kongregation für die Glaubensverbreitung, vertrat. Als der katholische Herzog verstarb, war am Herrenhoferschen Hof kein Bedarf mehr für einen katholischen Bischof, da der Amtsnachfolger wieder evangelischen Bekenntnisses war. So kam es, dass Nils Stinsen 1680 zum Weihbischof von Münster in Westfalen ernannt wurde. Nun begann für ihn ein Weg des Leidens und großer Entbehrungen. Die von ihm angetroffenen kirchlichen Zustände in der Diözese Münster waren noch weit entfernt vom Ideal der im Jahrhundert zuvor beschlossenen Trienter Reform. Wegen eines Konfliktes mit dem Münsteraner Domkapitel um die Wahl des neuen Fürstbischofs von Münster verließ Stinsen im Jahre 1683 Münster und zog sich in das Gebiet der ihm formal immer noch anvertrauten nordischen Diaspora zurück. Bis 1685 hielt er sich zunächst in Hamburg auf. Von dieser Zeit an bis zu seinem Tod am 5. Dezember 1686 wirkte er unermüdlich in der Diaspora-Seelsorge in Schwerin. Dort verstarb er in ärmlichsten Verhältnissen und ohne den von ihm so ersehnten priesterlichen Beistand in tiefer Gottergebenheit. Der Selige musste aufgrund seiner Gradlinigkeit das Auf und Ab auf der Karriereleiter am eigenen Leib erleben. Doch bis zu seinem letzten Atemzug war er zutiefst davon überzeugt, dass er in Gottes Händen geborgen war. Seinen Seelenfrieden konnte keine Macht der Welt brechen. Schauen wir nun auf das Wirken des Weihbischofs Stinsen in der Diözese Münster, um sein Leben im Geiste der Gerechtigkeit zu betrachten. Um diese Phase des Lebens unseres Seligen besser einordnen zu können, müssen wir uns die Zustände im Bistum Münster der damaligen Zeit vor Augen führen. Bischof von Münster war damals Ferdinand von Fürstenberg, der zugleich über das Münsteraner Territorium als Fürst des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation herrschte. Neben der Diözese Münster war er zudem Bischof und Fürst des Hochstiftes Paderborn. Fürstenberg residierte vornehmlich im Paderborner Sprengel im Schloss Neuhaus und hatte nur wenig direkten Kontakt mit der Diözese Münster. Durch diesen Umstand bekam das Domkapitel in Münster vor Ort eine starke Machtposition. Der jeweilige Weihbischof war im Prinzip lediglich für die geistlichen Dinge zuständig, Erteilung der Weihen, Firmspendungen und die Kirch- und Glockenweihen. Ferdinand von Fürstenberg war durchaus ein reformfreudiger Bischof und gegenüber dem Anliegen des Trienter Konzils sehr positiv eingestellt. Er freute sich, dass Rom ihm mit Nils Stinsen einen Weihbischof geschickt hatte, der durch seinen vorbildlichen Lebenswandel glaubhaft für dieses Anliegen in der Diözese einsetzbar war. Daher betraute er Nils mit der bischöflichen Aufgabe der Visitation, wie sie das Trienter Konzil bereits im 16. Jahrhundert den Bischöfen aufgetragen hatte. Die Bischöfe waren nämlich gefordert, vor Ort in den Kirchengemeinden die kirchlichen Zustände zu beobachten, Protokolle anzufertigen und die Ortsgeistlichen, wenn nötig, zu korrigieren. Für diese Aufgabe wurde dem Weihbischof Stinsen die volle bischöfliche Jurisdiktion, das heißt die rechtliche Gewalt, übertragen. Dieses Vertrauen, das der Fürstbischof in Stinsen setzte, erfreute das Domkapitel in Münster überhaupt nicht. Ein reformfreudiger und asketisch lebender Weihbischof passte nicht in das Bild einer barocken Diözesankurie des 17. Jahrhunderts. Nils war in Münster von Beginn an ein Störfaktor. Doch genoss er das Vertrauen des Fürstbischofs und konnte frei und ungehindert sein Amt ausüben. Das sollte sich erst ändern, als Bischof Ferdinand von Fürstenberg am 16. Juni 1683 starb. Die Diözese Münster war zur Zeit des Amtsantritts Nils Stinsen in vielerlei Hinsicht noch weit zurück hinter den Reformen, die das Trienter Konzil den Ortskirchen aufgegeben hatte. Zuvor hatte bereits Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen einige Schritte in Richtung Trienter Reform eingeleitet, insbesondere die Stärkung des Wallfahrtswesens und die damit einhergehende Wiederbelegung der Volksfrömmigkeit sind ihm zu verdanken. Allerdings lagen die Dinge im Klerus noch weitgehend im Argen. Viele Kleriker waren schlecht ausgebildet. Manch einer kam nur aus finanziellen Gründen in ein geistliches Amt, da die Pfründe sichere Einnahmen für die jeweiligen Familien versprachen. Die würdige Feier der Heiligen Messe war längst nicht in allen Kirchengemeinden gewährleistet. Viele Priester waren nicht in der Lage, die Heilige Messe anhand der vorgesehenen Rubriken des Missale Romanum zu zelebrieren. Auch das Predigtwesen und die Katechese war alles andere als intakt. Das war der Acker, welchen der Selige nun zu pflügen hatte. Nils beschrieb die Zustände der Diözese, die er zu Beginn seiner Amtsführung antraf, so: Ich habe nun meine Arbeit in der Diözese aufgenommen und firme und konsekriere Altäre. Ich finde, dass es eine ausgedehnte Diözese ist und viele Orte sind seit langer Zeit von keinem Bischof besucht worden, weder einem Ordinarius oder Weihbischof, eine Sache, die Mitleid verdient. Ja, was sage ich? Ich fürchte, dass schließlich auch diese Länder der Kirche verloren gehen werden. In eine solche Verwahrlosung sind sie geraten. Und ich sehe kein Heilmittel, wenn Gott nicht einen eifrigen und tatkräftigen Ordinarius sendet oder die kirchlichen Einkünfte ärmer würden. Wie viel mehr Seelen würden gerettet werden? Wie viel weniger Sünden würden begangen werden? Wie wenige bedienen sich der kirchlichen Güter so, dass sie Gott darüber freudigen Herzens Rechenschaft ablegen können? Zitat Ende. Diese Zustandsbeschreibung wird den damaligen geistlichen Herren in der Domstadt Münster und in den Pfarrgemeinden nicht gefallen haben. Stensens Worte sind nahezu prophetisch und überzeitlich. Man könnte meinen, sie stammen vom gegenwärtigen Papst Franziskus, der auch wieder die notwendige Entwältigung der Kirche und ihre Solidarität mit den Armen einfordert. Auch Papst Benedikt hat beim Deutschlandbesuch die Entwältigung der Kirche zu Recht angemahnt. Nils Stensen hatte ein ungetrübtes Gespür für die kirchlichen Missstände seiner Zeit. Primär gab es für ihn ein Mittel, diesen entgegenzuwirken. Er selbst wollte mit seinem Lebensstil, welchen er klar an den Weisungen Jesu Christi ausgerichtet hatte, ein Beispiel geben, was es heißt, die Kirche zu erneuern, zurück in die Grundgestalt zu führen, zu reformieren. Ein Zeitgenosse Stensens beschrieb seinen Lebensstil wie folgt. Als er nach Münster kam, vermehrte er seine strengen Übungen. Er fastete Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag bis zum Abend. An diesem Abend bestand sein Abendessen nur aus trockenem Brot und Bier. Galt es, einen wichtigen Entschluss zu fassen, so bereitete er sich hierzu an drei aufeinanderfolgenden Tagen durch Fasten vor. Die an diesen Tagen für ihn bestimmten Fleischspeisen ließ er heimlich durch seine Almosengeber unter die Armen verteilen. Die Visitationsreisen in der Diözese machte er zu Fuß, gewöhnlich 7 Stunden am Tag. Was er nur bekommen konnte, gab er an die Armen weiter. Als er nichts mehr erübrigen konnte, verkaufte er, um ihnen zu helfen, seinen kostbaren Bischofsring und seine Karosse. Zitat Ende. Diese Worte stehen für sich und machen auch uns sehr nachdenklich, ob unser Lebensstil dem Evangelium entspricht. Die Sorge für die Armen lag unserem Seligen sehr am Herzen. Nils Stensen setzte sich während seiner Bischofstätigkeit fortwährend für sie ein und lebte selbst so bescheiden, dass ein großer Teil seiner Einnahmen aus Pfründen der Armenfürsorge zur Verfügung gestellt werden konnte. Hierbei kümmerte er sich auch besonders um die verwahrlosten Kinder. Diese Aufgabe erkannte er in dem ihm anvertrauten Dekanat St. Ludgeri von Münster als dringende Aufgabe und nahm sie in Angriff. Das Dekanat verfügte damals über ca. 2000 Seelen. Zur Kirche gehörte ein Kollegiatsstift mit Dechant, Propst und 12 Kanonikern. Der Dechant Nils Stensen schrieb in einem Brief: Der Kaplan von St. Ludgeri hat mir vom elenden Zustand von 3 armen kleinen Kindern im Alter von ungefähr 9 Jahren berichtet, die jede Nacht im Freien schlafen und es findet sich niemand, der so barmherzig ist, sie zum Schlafen ins Haus zu nehmen. Ich kann die Augen nicht vor solchen Menschen verschließen, die in so schwerer und äußerster Not sind, und habe, obwohl ich aus Liebe zu den Armen bereits in Schulden geraten bin, dem Kaplan aufgetragen, auf keinen Fall zu gestatten, dass sie noch weiterhin im Freien schlafen. Ich habe mich erboten, die Herberge für sie für 1 Monat zu bezahlen. Ihr Brot werden sie durch Betteln finden. Zitat Ende. Ja, unser Weihbischof verschuldete sich selber, um helfen zu können. Er konnte es nicht ertragen, wenn die Armen leiden mussten. Hier zeigt sich eine eindrucksvolle Verbindung von Liebe und Gerechtigkeit. Er scheute sich auch nicht, selber für die Armen um Almosen zu betteln. So hatte er durch eindringliche Spendenaufrufe in Briefform an vermögende Menschen seines Umfeldes immer wieder Geldquellen für die Diakonie erschließen können. Im Streben nach sozialer Gerechtigkeit hatte Weihbischof Steensen für die Armenfürsorge Richtlinien aufgestellt. Hören wir. Man gebe erstens den wahren Armen, zweitens von eigenen, nicht vom fremden Eigentum, drittens verschämten Armen eher als öffentlichen, viertens Kranken eher als gesunden, fünftens ohne Aufsehen, sechstens man suche die wahren Armen auf, siebtens man halte das Almosen für wichtiger als prächtige Bauten und kirchliche Geräte, man soll ohne Trauer geben und für die Armen selbst betteln, man soll ihnen auch Gelegenheit zur Arbeit bieten, die Kirche sei täglich offen und die Armen seien die Wächter derselben, jedem reichen Pfarrkind soll man einen Armen zuweisen, kein Tag vergehe, ohne dass man Christus in den Armen besucht. Zitat Ende. Diese Regeln zeigen, wie sehr Niels Steensen ein Gerechter war. Aus dem Geist der Gerechtigkeit wurden Wertungskriterien für eine sinnvolle Ausgestaltung der Caritas aufgestellt. Es ist beeindruckend zu sehen, wie ein ranghoher Geistlicher der Barockzeit ganz klar die Option für die Armen allen kirchlichen Wirken verordnet. Hier können wir sehen, dass diese keine Erfindung der neuesten Zeit ist. Es hat immer Menschen in der Kirche gegeben, die ihr Herz bei den Armen hatten und so im wahrsten Sinne des Wortes barmherzig waren. Bei seinen Visitationen achtete Niels vor allem darauf, dass der Klerus dem gegenüber Gerechtigkeit übt, dem er alles verdankt. Dabei ging es ihm vor allem um die Tugend der rechten Gottesverehrung. Er konnte es nicht ertragen, wenn in den Kirchengemeinden die Gottesdienstpraxis am Boden lag oder missbräuchlich war. Es ging ihm nicht um die geistlose Einhaltung von Rubriken, sondern darum, dass den Menschen in den Kirchengemeinden wieder bewusst werden sollte, wem sie alle Ehre schuldeten. Er wollte durch seine Visitation ein neues Klima der Ehrfurcht gegenüber Gott herstellen. Im Zentrum stand vor allem seine Sorge um einen angemessenen Umgang mit der Heiligen Eucharistie. Wen wundert es? War es doch die Gegenwart Gottes im Altarsakrament, durch die unser Seliger erst den Zugang zur Wahrheit des Glaubens gefunden hatte. Dieses Sakrament stand im Mittelpunkt seiner priesterlichen und bischöflichen Existenz. Steensens Reform begann im Hohen Dom zu Münster. Die Gestaltung der Weiheliturgie entsprach in mehrfacher Hinsicht nicht den Vorgaben des Trienter Konzils. Steensen forderte vom Domkapitel klar und unmissverständlich ein, alle Missstände bezüglich der Gottesdienste, die im Zusammenhang mit den zu erteilenden Priesterweihe standen, abzuhelfen. Er wünschte bei den Weihegottesdiensten eine größere Feierlichkeit. Weiterhin schaffte Steensen jede Gebühr und Taxe, die der zu Weihende dem Sakramentspender zu zahlen hatte, ab. Auch dieses Vorgehen verstieß klar gegen die Vorgaben von Trient. Für diese Maßnahmen zog er sich unverzüglich den Widerstand des damaligen Generalvikars von Dripp zu. Niels blieb aber hart. Alles musste dafür getan werden, dass der Geruch der Simonie aus dem liturgischen Handeln der Kirche verschwand. Nein, hier ließ der Reformer nicht mit sich verhandeln. Der vornehmliche Kampf des Weihbischofs richtete sich gegen den liturgischen Missbrauch, der mit der Heiligen Eucharistie in Zusammenhang stand. Hier liefern uns die Visitationsberichte des Seligen Aufschluss über die von ihm vorgefundenen Missstände. So monierte er bei einer Visitation im Oldenburger Münsterland in Emsteck folgende. In der Kirche brannte kein ewiges Licht und der Tabernakel stand offen. Insgesamt war die Ehrfurcht vor dem Altarsakrament zu gering. Steensen ordnete dementsprechend folgendes an. Zitat. Die Männer und auch der Pastor machen keine Kniebeuge oder auch nur eine sehr kleine vor dem Sakrament. Das muss anders werden. Die jüngeren Leute sind anzuweisen, dass sie sich ehrerbietig während der Heiligen Messe betragen und während des Kanons knien. Auch dürfen knechtliche Arbeiten an Festtagen nicht geduldet werden. Die Paramente sind alt, schmutzig und nur von einer Farbe. Zitat Ende. Des Weiteren bemängelt er gegenüber dem Pfarrer, dass die Palla, die er während des Heiligen Messopfers benutzen musste, schmutzig gewesen sei. Darüber war unser Bischof zutiefst empört, ja verletzt, da dies ein Verhalten ist, das gegenüber dem Sakrament und im Sakrament gegenwärtigen Gott nicht zu dulden ist. Was würde ein Niels Steensen heute sagen, wenn er die Art und Weise unseres Umgangs mit der Eucharistie erleben würde? Niels wachte aber nicht nur über die liturgische Ordnung. Bei seinen Visitationen beobachtete er genau, ob der jeweilige Pfarrer seine ureigene Aufgabe, die Seelsorge, wahrnahm oder nicht. So kritisierte er in einem Bericht den Pfarrer von Barkum, Zitat, Ganz in der Sorge für das zeitliche Vergraben hat er Friedhofsgebiet verkauft, auf dem Schenken errichtet wurden, hat er die Kirche und das Heil der ihm anvertrauten Seelen darüber vergessen, sodass die Leute nicht wissen, was zur Beichte gehört, was ein Sakrament ist und so weiter. Zitat Ende. Auch dieser Hinweis könnte aus unseren Tagen stammen. Wie oft sind unsere Pfarrer mit den Geschäften dieser Welt, anstatt mit der Sorge um das Salus Animarum, dem Seelenheil der ihnen anvertrauten Menschen, beschäftigt. Auch dies ist ein Aspekt der rechten Gottesverehrung. Die Seelsorge hat zum Ziel, dass jede Seele wieder zu ihrem Ursprung zurückkommt. Gott hat einen Anspruch auf jede Seele, die er unendlich liebt. Die Kirche ist sein Mittel, alle durch Sünden geschehenen Verletzungen zu heilen, damit jeder Mensch in den Himmel kommen kann. Dafür ist Seelsorge da und nicht für das Sitzen in endlosen Sitzungen, bei denen das Resultat oft zweifelhaft erscheint. Im Oktober 1682 schrieb der Dechant des Oldenburger Visitationsbezirkes an den Generalvikar in Münster, Zitat: Der hochwürdigste Herr Weihbischof hat den Fechter-Distrikt recht streng visitiert, Zitat Ende. Das war im Klerus der allgemeine Eindruck und es bildeten sich Widerstandsgruppen gegen Stenzen, die sich fortwährend in Münster über ihn beschwerten. Der Konflikt mit dem Münsteraner Domklerus kam nach dem Tod des Fürstbischofs Fürstenberg zum Höhepunkt. Das Domkapitel hatte sich bei der Wahl des neuen Bischofs durch Intrigen und wohl auch aus finanziellen Gründen auf den damaligen Kölner Kurfürsten, der bereits Bischof von Köln, Hildesheim und Lüttich war, geeinigt. Nils Stensen hatte als Nichtmitglied im Kapitel kein Wahlrecht. Ihm oblag aber die Aufgabe, vor dem eigentlichen Wahlakt die Votivmesse zum Heiligen Geist zu lesen. Da weigerte sich nun unser mutiger Weihbischof und sagte: Wie aber soll man zum Heiligen Geist beten, wenn schon alles entschieden war und noch dazu auf krummen Wegen? Zitat Ende. Er berichtete dem Papst über diese Unstimmigkeiten und verließ am Morgen des 1. September 1683 unmittelbar vor der geplanten Bischofswahl Münster in Richtung Hamburg. Der Weihbischof resignierte, weil er sich darüber im Klaren war, dass er von dem neuen Bischof von Münster keinerlei Rückendeckung zu erwarten hatte. Immerhin konnte es Nils eine Genugtuung sein, dass der Heilige Stuhl in der Person des seligen Papstes Innozenz des 11. diese Bischofswahl nicht anerkannte. Bemerkenswert ist auch, dass einige Laien der damaligen Zeit offensichtlich erkannt haben, dass sie es mit einem Heiligen zu tun hatten. Aufschlussreich ist das Ratsprotokoll meiner Heimatstadt Ahaus im westlichen Münsterland, in dem die Ratsherren der Stadt ihren Eindruck über die Visitation des seligen Weihbischofs so beschrieben: Nils Stensen sei einige Tage des Jahres 1682 zur Visitation in Ahaus gewesen, wo er jeden Tag predigte, firmte und meistenteils zu Fuß von einem Ort zum anderen reiste und so exemplariter und in Speise und Trank so mäßig lebte, dass er einem Heiligen gleichgehalten wurde. Zitat Ende. Aufgrund seines Lebensstils, seines Vorbilds, erkannten diese Menschen, dass ein heiliger Bischof zu ihnen gekommen war. Dies ist umso bemerkenswerter, da in dieser Stadt der Münsteraner Fürstbischof das Schloss seiner Sommerresidenz hatte. Die Ahauser waren bis zum Besuch von Nils Stensen von ihren Bischöfen sicher ein anderes Auftreten gewöhnt. Nun erlebten sie nicht den Kirchenfürsten, sondern den evangeliumsgemäßen Boten der Frohbotschaft, der ganz im Sinne seines Herrn in Bescheidenheit und Demut auftrat. Nicht mit Kutschen, Jagden und Barockperücken. Das hat diese Menschen offensichtlich sehr beeindruckt. Als einfacher Priester, auf alle bischöflichen Insignien und Privilegien verzichtend, widmete er sich in den letzten Jahren ganz den Menschen der ihm anvertrauten nordischen Diaspora in Hamburg und Schwerin. Der Schmerz unseres Seligen muss unendlich groß gewesen sein. Ihm wurde klar, dass die ihm anvertraute Ortskirche in Münster weitgehend nicht gewillt war, den Trienter Reformgeist anzuerkennen. Grund hierfür war, dass man sich auf die Erträge der Pfründe sicher eingerichtet hatte. Eine völlig verweltlichte Kirche erträgt es nicht, wenn die Geldquellen auch nur ansatzweise zu versiegen drohen. Hier kommt einem der Gegenwartsbezug in den Sinn. Ist es wirklich gut, dass unsere Bischöfe und die Domkapitel aus den Haushalten der Länder bezahlt werden? Besteht durch diese Staatsnähe nicht die Gefahr, dass man dem Staat einige Dinge durchgehen lässt, um diese in Anführungszeichen Pfründe zu sichern? Birgt unser Kirchensteuersystem an sich nicht auch die Gefahr einer Seelsorge, die sich auf diese sichere Einnahmequelle eingerichtet hat? Wie steht es heute um die Verweltlichung der Kirche unserer Diözesen und Kirchengemeinden und die Notwendigkeit zur Bekehrung hin zur Entweltlichung, hin zu einem neuen geistlichen und evangeliumsgemäßen Leben der Kirche? All diese Fragen gibt uns das Leben des seligen Nils Steensen mit auf den Weg. Ich möchte schließen mit einem Gebet an unseren Seligen. Seliger Nils Steensen, wir danken dir für deinen Einsatz für die Gerechtigkeit. Erbitte uns eine neue Sensibilität für die Sorge um die Armen. Hilf uns, Wege zu finden, den Armen sinnvoll und beständig zu helfen. Erbitte den Bischöfen mehr Mut, sich für die Beachtung der liturgischen Ordnung einzusetzen, damit Gott die ihm gebührende Ehre geschenkt wird. Erflehe uns allen eine tiefere Ehrfurcht vor der Gegenwart des Herrn im Altarsakrament. Hilf der Kirche in unserem Land, den Weg der Entweltlichung einzuschlagen. Seliger Nils Steensen, bitte für uns. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war Teil 2 der Betrachtungen zur Tugend der Gerechtigkeit beim seligen Nils Steensen von Markus Bühning. Den Text dazu gibt es im Buch von Dr. Markus Bühning, Ermunterung zur Heiligkeit, die Tugenden im Leben der Heiligen und Seligen. Erschienen ist das im FE Medienverlag, Ermunterung zur Heiligkeit, die Tugenden im Leben der Heiligen und Seligen von Markus Bühning. Im Infofeld bei uns auf der Homepage horeb.org die genauen Angaben dazu bzw. nähere Infos auch beim Horeb Hörerservice. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.